Sehnsucht Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Ich bin nicht alleine hier. Ich freue mich über meinen heutigen Gast. Das ist die liebe Jacko, Jacko Wusch. Hi, Jacko.
Hi, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich total, dass du zugesagt hast. Bei deiner Reichweite ist das nicht selbstverständlich, dass man überhaupt eine Antwort bekommt. Und du hast so zauberhaft und lieb und herzlich und so weiter geschrieben. Da war ich total begeistert von.
Vielen Dank. Also irgendwie mein Bauchgefühl hat gesagt so, ja, ich würde gerne. Du weißt ja auch, ich habe kurz gezögert, ne? Aber
ja, ja.
Ich habe halt noch, also ich denke, viele Dinge, über die wir heute sprechen, sind Dinge, über die ich wenig in meinem Leben gesprochen habe. Deswegen ist jedes Gespräch für mich auch total wertvoll.
Ja, ja.
Weißt du?
Voll schön. Das finde ich total gut, dass du das so siehst. Das habe ich tatsächlich auch das ein oder andere Mal schon gehört, dass Mädels hinterher gesagt haben, das war irgendwie jetzt heilsam. Mhm. Einfach sich so eine Stunde oder wie lange es auch immer dauert, Zeit zu nehmen und darüber zu sprechen.
Ja.
Für alle die, die dich nicht kennen sollten. Du bist YouTuberin und zwar schon seit 2012, ne? Du bist
ja
so, sagen wir mal, wie hieß das nochmal, die goldene Stunde oder die goldene Zeit von YouTube oder wie sagt man da immer?
Ja, ich sag auch gerne, ich komme aus der YouTube-Goldzeit eigentlich oder Gold-Ära. Eigentlich war die noch ein bisschen früher, aber das ist so lang her, dass ich mich gerne mit da reinzähle, gar kein Problem.
Auf jeden Fall. Dann bist du bei Instagram natürlich aktiv, bist Influencerin und vor allem bist du Podcasterin. Du hast deine eigenen Podcast Stripped und dann hast du noch einen mit deiner Freundin zusammen, Jack und Sam.
Genau, genau.
Also du bist voll Profi, auch was Thema Podcast angeht und mittlerweile ja auch offen, was das Thema Kinderwunsch angeht.
Ja.
Und vielleicht können wir einmal sagen, was du überlegt hast, ne, oder gezweifelt hast. Du hast gesagt, gehöre ich da eigentlich so zu dieser typischen Kinderwunschfrau? Kann ich mich da so zuzählen?
Ja, oh Gott, das klingt furchtbar misogyn. Aber ja, wir alle tragen ja so Prägungen mit uns rum.
Leider,
und,
ja.
Und ja, ich war ein bisschen unsicher, weil also du musst dir vorstellen, ich habe in meinem Freundeskreis erst seit einem Jahr Frauen, die Kinder haben.
Ja.
Also, und ich bin 37 Jahre alt, ne? Also ich denke, viele Frauen in meinem Alter haben bestimmt einen bunten Blumenstrauß an Kindern um sie rum. Und bei mir war das gar nicht so. Ich habe auch keine jüngeren Geschwister. Das heißt, ich habe zu dem Thema Kinder und Kinderwunsch nie wirklich so Berührungspunkte gehabt. Und das ging jetzt für mich alles so Schlag auf Schlag, alles super schnell.
Mhm.
Und ich habe das, schon, also wenn ich in meinem Leben mal mit Frauen gesprochen habe, die einen starken Kinderwunsch hatten, die wussten auch schon ganz früh, dass sie gern vielleicht sogar früh Kinder haben möchten. Das war einer der größten Lebensträume. Und wenn dann zum Beispiel der Kinderwunsch nicht eingetreten ist, dann ist das natürlich ganz furchtbar, ne? Wenn ein Lebenstraum von dir einfach nicht in Erfüllung geht, den du dir vielleicht seit 10 Jahren schon so ausmalst.
Ja.
Und ich war einfach unsicher, weil ich nicht wusste, bin ich vielleicht, also ich weiß gar nicht, was wird gesagt. Das ist ja auch ein super sensibles Thema.
Total.
Ich komme hier um die Ecke, habe gefühlt seit 5 Minuten Kinderwunsch und bin aber schon in einer Kinderwunschklinik. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich mich einordnen soll.
Ja.
Und umso mehr ich jetzt aber irgendwie mich mit Frauen unterhalte, desto mehr merke ich, wie viele Geschichten meiner ähneln.
Exakt.
Und dass das alles gar nicht alles Frauen sind, die eine ganz andere Lebensgeschichte haben als
Exakt.
Ich.
Exakt, genau das. Und selbst wenn, ich finde das total wichtig, halt die unterschiedlichen Wege und Geschichten eben auch zu zeigen. Und bei uns ist das ja ein bisschen ähnlich. Ich weiß nämlich noch, du hast irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wann das war, eine Folge bei Stripped aufgenommen zum Thema Kinderwunsch, ja oder nein. Und das hatte ich dann auch einer Freundin weitergeschickt, die Folge, weil die auch so ambivalent ist einfach. Ne? Und die ist mittlerweile über 40. Und ist immer noch ambivalent. So, und das ist ja auch eine Realität. Und unsere Wege ähneln sich da so ein bisschen. Ich hatte jetzt auch nicht schon im Kindergarten, dachte ich noch, ich möchte unbedingt Kinder, aber irgendwann dachte ich, ich möchte keine. Und das ging dann auch erst so mit 35 ungefähr los, dass ich das gerne wollte. Und es ist ja auch nicht immer nur so, dass man, ja gut, späten Mann kennengelernt. Nee, das ist es auch nicht immer. Es können ja auch persönliche Gründe sein, ne? Geschichte, die eigene biografische Geschichte, die einen prägt. Oder einfach, dass das eine Riesenverantwortung ist, die man da übernimmt. Und ich finde,
ja,
da darf man sich auch mal kurz hinsetzen und fragen, boah, kann ich das? Möchte ich das? werde ich dem gerecht. So, weil ich habe letztens, diesen Satz hasse ich so, wenn Leute sagen, ach, wenn du dir nicht so sicher bist, nee, dann bist du auch noch nicht so weit. Dann solltest
das
du lieber.
Das habe ich so häufig gehört. Dieser
ich
Satz
auch.
hat mich so verunsichert in meinem Leben, dass Leute, die Kinder bekommen haben, sagen, wenn du nicht unbedingt Kinder willst, krieg auf keinen Fall welche.
Genau. Habe ich letztens noch bei einer gesehen, die hier dieses Regretting Motherhood auf Instagram so ein bisschen propagiert, was weiß ich, wie man das nennen soll, also die darüber spricht. Und die sagte, also an alle, die sich unsicher sind, lasst es sein. Wo ich so dachte, ja, das sagst du gerade zu deinem jüngeren Ich. Aber das sagst
Das
du.
ist das Problem. Und das kann man ja im Internet so schlecht unterscheiden oder greifen. Für wen ist das gerade, was sie sagt? Weil für manche Menschen ist vielleicht genau dieser Rat der richtige, aber für andere überhaupt nicht. Ne?
Nee, genau. Und ich habe immer, auch ich wollte, habe ich dir auch erzählt, ich wollte mein Buch schreiben, Mama oder Malediven.
Großartig einfach.
Ja, weil ich so dachte, gibt es eigentlich ein Buch über die Ambivalenz? Also über diese Entscheidungsfindung, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und kann ich das oder kann ich das nicht? Und da habe ich das nämlich auch, ich hab alle meine Freunde quasi interviewt und habe gesagt, was findest du gut daran? Wovor hattest du Angst? Was findest du jetzt schlimm und so? Nämlich hat das immer total interessiert. Und da habe ich auch auf den Satz gehört. Also wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann lass es lieber, dann bist du vielleicht noch nicht so weit. Und ich dachte immer, doch, ich bin aber jemand, der fragt. Ich stelle Fragen und da kann ich mich dann dran orientieren, um irgendwie eine Antwort für mich zu finden, so, ne?
Ja, total. Also jeder Mensch ist da ja ganz unterschiedlich. Bei mir war das, es war ein Riesenthema für mich, weil ich würde mal sagen, so bis zum Ende meiner 20er war es immer so, dass mir Gefühle einfach so zugespült wurden. Irgendwann kam der Zeitpunkt, da wollte ich irgendwas. Und ich habe gedacht, das wird mit dem Kinderwunsch ganz genauso sein. Weil ich ja Frauen auch gesehen habe in Film und Fernsehen, sage ich jetzt mal, die einen großen Kinderwunsch haben und wissen, das ist genau das, was ich jetzt will. Und ich habe immer darauf vertraut, dieser Moment wird kommen, wo ich weiß, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt will ich nichts mehr als das. Und ich habe gewartet und gewartet und gewartet. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass in meinen 30ern eigentlich nichts mehr einfach so angespült kam, was ich einfach so wollte.
Ah.
Auch mit meinem Wohnort oder mit dem Thema Reisen. Also es gab verschiedene Sachen in meinem Leben, wo ich einfach rumsaß und auf Gefühle gewartet habe, die nicht kamen. Und so bin ich in eine Zeit oder in eine Ära meines Lebens gekommen, wo ich gemerkt habe, es wird jetzt Zeit, Entscheidungen zu treffen, weil Jaco, du willst nicht die Verantwortung für deine Entscheidungen übernehmen. Also, ne, irgendwie will ich jetzt um die Welt reisen, möchte ich jetzt mir eine Base aufbauen, wirklich Wurzeln schlagen. Also ich habe mich irgendwie für nichts richtig entschieden und habe immer in der Luft gehangen. Und so kam es unter anderem auch zu der Entscheidung, Kinder ja oder nein. Dass ich einfach gesagt habe, du musst da jetzt in dich gehen und wirklich eine Antwort finden, weil du willst dir alles für immer offen halten und währenddessen tust du gar nichts.
Und das ist, finde ich, aber so ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil dieses Entscheidung treffen, also Verantwortung für sein Leben und seine Lebenspläne und Ziele zu übernehmen, ist eine unglaubliche Freiheit und ein Privileg, ist aber auch gleichzeitig eine totale Überforderung. Weil du kannst hinterher nicht sagen, ja, ach so, ha, ja, das ist so passiert, wollte ich eigentlich gar nicht, sondern du musst so bewusst ja dazu sagen. Und ich sag mal so, wir beide jetzt in so einer Hetero-Beziehung können so, sogar noch sagen, ach komm, wir lassen die Verhütung weg, mal gucken, was passiert, lassen wir das Schicksal entscheiden.
Ja.
So, das können queere Paare nicht. Die müssen von Anfang an sagen, okay, wir wollen das.
Das stimmt. Ah, das stimmt, ja.
Ne?
Ja.
Das finde ich total wichtig. Aber wie kam oder wie war das denn dann? Oder was hattest du für Gedanken oder was hat dich dann irgendwie so dazu gebracht, zu sagen, okay, doch, ich möchte das jetzt? Beziehungsweise kann es ja auch sein, dass du immer noch zwischendurch auch mal zweifelst. Sowas zumindest bei mir auch, glaube ich.
Ja, also ich muss sagen, das erste Mal, dass ich überhaupt überlegt habe, ich könnte jetzt bereit für ein Kind sein, war vor vielen Jahren. Da war ich 29.
Mhm.
Beziehungsweise nein, es war mein 30. Geburtstag im Heidepark. Da stand ich an irgend so einem Fahrgeschäft an und dann hat mein Freund, der jetzt auch immer noch mein Freund ist, zu mir gesagt, stell dir mal vor, irgendwann stehen wir hier vielleicht mit einem Kind an. Und das hat so einen Gedankenprozess in Fahrt gebracht. Allerdings habe ich mir auch an diesem Tag im Heidepark einen Bandscheibenvorfall zugezogen, der operiert werden musste und eine 3-jährige Heilungsphase mit sich brachte. Uff. Und das war so schlimm, also wirklich von den Schmerzen her und von der Heilungsreise war das so schlimm, dass das Thema Kinder und alles, was im Beckenbereich irgendwie damit zu tun hatte, war vom Tisch für mich. Weil, ja. Und das hat bei mir auch ehrlich gesagt eine Angst vor Schwangerschaften ausgelöst, weil ich Angst hatte, jemals wieder in die Situation zu kommen, in meinem Körper gefangen zu sein. Weil mir bewusst war, wenn du schwanger bist, können gewisse Sachen nicht gemacht werden bei dir. Gewisse Operationen können vielleicht nicht, ne, du musst gewisse Sachen aushalten. Und das hat auch sehr viel nach hinten geschoben. Und ich habe auch mental ganz schön gestruggelt an dieser OP, aber auch noch an dem Schicksalsschlag, der danach kam. Das heißt, ich war auch mental nicht ganz so gut aufgestellt. Und das hat insgesamt mir das Gefühl gegeben, also das war insgesamt einfach zu instabil, würde ich sagen, als dass ich jetzt auf die Idee gekommen wäre, ich könnte noch für jemand anderen Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig war das aber immer so im Kopf, weil ich war in meinen 30ern und naja, ich denke, es geht vielen Frauen so, dass man sich dann fragt, wie lange geht es wohl bei mir?
So, klar, das, ne? Das ist halt unser biologisches Zeitfenster, das sich eben irgendwann schließt.
Genau. Und so vor 2 Jahren, ich schätze jetzt, es war so vor 2 Jahren ging es los, dass ich gemerkt habe, du kannst dir das irgendwie wieder vorstellen, machst du das oder machst du es nicht? Und dann ging dieses Auf und Ab irgendwie los. Dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, wir machen das jetzt. Und wir haben aufgehört zu verhüten. Und dann war der nächste Monat irgendwie wieder arbeitsintensiv. Und ich war froh, dass wir keinen Sex hatten um den Zeitpunkt, weil ich dachte, nee, es ist doch noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und es war so ein Auf und Ab des Riskierens, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und nichtsdestotrotz war ich aber die ganze Zeit noch ambivalent aus Grund aus Ängsten und Respekt, schaffe ich das? Ich bin auch neurodivergent, mein Partner auch, im Sinne von, ich weiß, dass ich es schaffe, aber wie stressig wird es und wie glücklich werde ich damit? So schaffe ich das, damit glücklich zu sein? Genauso, ja, einfach dieses, bin ich der richtige Typ dafür? Alle sagen, wenn man sich nicht 100% sicher ist, dann sollte man es nicht tun. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich öffentlich im Podcast drüber gesprochen habe und mir Frauen ein paar Instagram-Seiten empfohlen haben, die sich mit dieser Ambivalenz auseinandersetzen. Und ich musste nur 20 Minuten durch diese Posts scrollen und wusste, ich habe einen Kinderwunsch.
Ach echt?
Ja.
Wow.
Mir musste nur jemand sagen, eine Ambivalenz ist überhaupt nichts Schlimmes. Das bedeutet, du kannst dir beide Leben vorstellen, mit und ohne.
Bam.
Vielleicht hast du auch, und es war so, ja, natürlich will ich. Ich will schon seit ich 50, ich habe immer gesagt, ich krieg mein Kind. Was mache ich hier eigentlich? Das war wie so eine Erkenntnis. Und dann habe ich es einfach beschlossen.
Wow. Oh, ist das großartig. Siehst du, und das habe ich nämlich gebraucht. Deswegen wollte ich dieses Buch schreiben. Weil ich dachte, aber das war halt irgendwie 2014, 2015 so, dass da war auf Social Media noch nicht so viel los, was das angeht.
Ja,
das ist mein Eindruck.
So, das waren noch ganz kleine Seiten, die teilweise irgendwie 1000 Follower oder so hatten, die ich jetzt selbst alleine wahrscheinlich gar nicht gefunden hätte.
Ja, oh, wie gut, wie gut. Ja, guck mal, und vielleicht ist so eine Folge dann jetzt auch für jemanden interessant. Was war das denn bei dir, wo du gesagt hast, ach so, also war das wirklich dieses, okay, das darf gleichzeitig existieren, die Ambivalenz oder die Sorge davor, dass es zu viel sein könnte und der Wunsch?
Ja, es hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, ich bin ganz normal. Ich kann auch eine Mutter sein. Also ich, eine Frau, die jetzt nicht sagt, also nur weil ich jetzt nicht da sitze und denke, das oder nichts auf der Welt, bedeutet das nicht, dass ich das nicht machen kann. Es bedeutet nicht, dass ich der falsche Typ dafür bin, weil mir wurde mein ganzes Leben lang gesagt, du bist ein Typ, du bist so freiheitsliebend und das stimmt auch. Ich bin freiheitsliebend, ich bin viel gereist. Ich habe mich ja auch schon sehr früh, Anfang 20, selbstständig gemacht und ich habe mich immer gefragt, vielleicht bin ich gar nicht dafür, vielleicht haben die recht, vielleicht bin ich gar nicht dafür gemacht. Also ich hatte das Bild von dieser perfekten Mutter. Also vielleicht ist es auch so ein Ding, was sich irgendwie von 1950 noch so durchzieht, wie eine Mutter zu sein hat. Aber es war wirklich so ein, naja, vielleicht gibt es Persönlichkeitstypen, die vielleicht mehr dafür gemacht sind. Routiniertere Frauen, die Routinen mehr lieben, die sortierter sind als ich, die ihren Morgenkaffee mehr als den Urlaub lieben. Sowas halt. Weißt du, wie ich meine? So
ja,
war meine Vorstellung irgendwie.
Total. Ich hatte das auch. Ich habe immer gedacht, ich muss viel ordentlicher sein und aufgeräumter sein. Dann kommt so ein Kind, das arme Kind, kommt hier in meine Chaosbude. jeder, der mein Auto schon mal von innen gesehen hat, das kann man teilweise wirklich mit einem Recyclinghof verwechseln. So, ja. Das ist, dass ich so dachte, das kann ich doch keinem kleinen Wesen antun irgendwie, ne? Und da haben aber immer alle gesagt, auch wenn du Chaos gut ertragen kannst, ist das gar nicht so schlecht fürs Muttersein. Weil es potenziert sich eher noch irgendwie. Und was ich auch immer so denke, ist, es kommt ja aber euer Kind zu euch, ne?
Ja.
Und das ist ja, ja dann gerade, wenn du das Thema Neurodivergenz ansprichst, weißt du, es gibt so wahnsinnig viele Frauen, die ihre eigene Neurodivergenz erst feststellen durch die Neurodivergenz ihres Kindes.
Ah, ja, ja.
Die dann erst auf die Diagnose kommen, sei es jetzt, muss ja auch nicht immer unbedingt eine Diagnose sein, ne? Aber beispielsweise eben ADHS. Und das ist ja so tricky, weil das ja für Frauen auch nochmal schwieriger ist zu diagnostizieren. Ja, teilweise, ne?
Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Ich muss auch sagen, ich habe die Diagnose auch erst quasi in meiner Krise, im Burnout bekommen. Und naja, sagen wir mal so, die ersten 2 Jahre mit einem Kind, ich will das jetzt nicht vergleichen, aber vom Stresslevel und von der Anforderung an einen, kann man das ja schon vergleichen. Ich glaube, dass gerade in schwierigen oder stressintensiven Phasen mit viel Verantwortung solche Diagnosen eventuell viel gestellt werden.
Ja, total. Ja, und dass du halt einfach merkst, wieso ist das mit uns hier anders als mit den anderen Kindern? Die anderen Kinder im Babykurs, die schlafen immer einfach alle und im Rückbildungskurs. Und mein Kind möchte das nicht. Das möchte nonstop an mir sein oder was auch immer. Denkst du, mache ich irgendwas falsch oder so? Also diese ganze bescheuerte Kette, die dann losgeht. Und dadurch kommen die dann da drauf, dass da irgendwie vielleicht das Kind, also das Gehirn einfach anders funktioniert. Und dann die Frage, okay, ist das vielleicht bei mir auch so? Und habe ich mich einfach nur hart maskiert und angepasst? So. Und das ist natürlich ganz, ganz spannend, was da auch gesellschaftlich passiert. Und ich glaube aber dadurch, dass ihr das schon wisst, dass ihr neurodivergent seid, könnt ihr schon mal anders aufpassen und habt schon mal einen anderen Blick dafür und seid nicht totale Anfänger, was das Thema angeht, weißt du?
Man wundert sich nicht mehr, wenn es anders läuft.
Richtig, ne? Richtig, ja, genau. Ich glaube, ja, das kann eher ein großer Vorteil sein.
Und ja, ich bin gespannt. Wir wissen ja noch nicht, ob es so weit kommt, ne?
Nee, genau. Und das wollen wir uns jetzt auch ein bisschen angucken. Also du hast gesagt, du bist 37 und ihr habt es jetzt dann erstmal eine Weile so probiert.
Genau, wir haben es eine Weile so probiert und eigentlich, also ich muss dir sagen, als ich in der Klinik war und dann auch gesagt habe, wie lange wir es schon probieren, das war so verrückt für mich, weil ich hatte das Gefühl, seit kurzem, aber es waren eben schon 1,5 Jahre. Aber dadurch, dass ich ja während der Zeit immer noch diese Unsicherheiten und Ängste hatte und dann ein Zyklus doch nicht und dann doch wieder und dann war es ja auch nicht der richtige Tag, hatte ich das Gefühl, wir probieren es irgendwie seit ein paar Monaten, aber eigentlich waren es schon 1,5 Jahre und jetzt sind es, glaube ich, 2 Jahre.
Oh, spannend. Hör mal, mir wird hier gerade auch was bewusst, wo du das so sagst, da erkenne ich mich total drin wieder. Weil die meisten sind immer geschockt, wenn ich sage, ich bin nach 1,5 Jahren dann schwanger geworden zum ersten Mal. Und das hat sich für mich auch lange angefühlt und teilweise sehr dringlich. Also ich war echt so, ich dachte, ich gehe lässig in die Sache rein, dann habe ich doch mit Ovulationstests und direkt mal einen Schwangerschaftstest und hihihi, hätte ja geklappt haben können und so. Aber ich war noch überhaupt nicht so drin, dass ich neidisch war oder sowas. Und ich habe auch immer gedacht, naja, komm, so lange probieren wir es ja noch gar nicht. Also die ersten 1,5 Jahre gingen tatsächlich bei mir. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich da zwischendurch immer noch mal Momente hatte, wo ich dachte, kann ich das echt? Wo ich so gezweifelt habe.
Ja, ich war mehr mit meiner eigenen Angst beschäftigt, als quasi mit der Intensität, also dass dieser Wunsch intensiver wird. Ne? Also ich habe auch, eine Freundin, da ging es nach 4-5 Monaten Versuchen schon los mit Angst und oh Gott, jemand ist schwanger geworden, ich würde so gern gönnen, aber ich kann nicht. Und ich war ganz woanders in meinem Kopf. Also ich war mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ich bin jetzt, obwohl ich bin jetzt im 3. Zyklus in der Kinderwunschklinik, ich bin jetzt noch nicht da. Ich fühle mich immer noch, als würde alles ganz schnell gehen irgendwie. Ja. Keine Ahnung, ja, es ist total komisch.
Da sind jetzt wahrscheinlich einige, die zuhören und sagen, Halleluja, endlich spricht es mal einer aus, so geht es mir auch. Und wahrscheinlich gibt es viele, die sagen, aber ey, das hätte ich auch gerne. Diese Lässigkeit in Anführungsstrichen, aber für dich fühlt sich das ja nicht wie eine Lässigkeit an, oder?
Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade so aus so einer Lässigkeit rauswachse. Ich war bis vor 2-3 Wochen war ich extrem lässig, muss ich sagen. Ich war auch sehr dankbar dafür und habe auch versucht, mich da so ein bisschen drin zu halten, weil, und es ist so spannend, was die Psyche machen kann, mein Gefühl hat mir gesagt, das klappt nicht einfach.
Mhm.
So, das wird dauern. Jaco, du kannst da jetzt nicht voll in irgendwelche Gefühle reingehen. Wenn du jetzt noch 2, 3 Jahre hier Dinge versuchst, musst du dein Leben weiterleben. Mhm. Und das kann ein absoluter Pessimismus sein oder eine Intuition. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe gestern mit 2 Frauen, die auch auf einer Kinderwunschreise sind, per Instagram geschrieben, die beide gesagt haben, das ist auf jeden Fall Pessimismus. Also das, was du mir jetzt sagst, was du glaubst, was noch passieren wird in dieser Kinderwunschklinik, das passiert den wenigsten. Okay. Aber ich versuche irgendwie locker zu bleiben. Aber ich merke jetzt gerade, wo es auch wirklich in die Behandlungen geht, dass ich anfange, deep zu diven, dass ich anfange, mich zu informieren. Und dadurch beschäftigt es mich schon mehr, als es mich noch vor einem Monat beschäftigt hat, ja. Mm. Aber ich weiß nicht, ob es nicht locker ist. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, aber das ist ja sowieso das Ätzendste aller Zeiten. Ich habe jetzt gerade, gestern habe ich eine Folge hochgeladen, also wir zeichnen an einem Montag auf, Stress im Kinderwunsch. Und ob das jetzt wirklich eigentlich quasi unfruchtbar macht im Umkehrschluss, weil einem ja immer gesagt wird, du musst dich nur entspannen, du musst nur locker sein, dann klappt das schon. Und dieser Satz ist ja so ein Hasssatz im Kinderwunsch, weil er so eine Schuld suggeriert.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann habe ich gedacht, wieso habe ich da nicht längst schon mal eine Folge zugemacht? Ich habe dann auch 2 Ärzte, also Reproduktionsmediziner und Gynäkologen gefragt, was die denn sagen.
Mhm.
Und Spoiler, also ihr könnt euch natürlich die Folge gerne anhören, da erzähle ich auch, was die Frauen meistens so stresst tatsächlich, was da den Druck auslöst. Tut es nicht. Also wenn, dann bei Männern. Also Stress kann bei Männern das Spermiogramm verschlechtern. Also die Spermien,
ja,
die Spermienqualität. Wobei man sich da nicht sicher ist, ob das daran liegt, dass Männer in stressigen Phasen dazu neigen, mehr zu trinken, mehr zu rauchen, ungesünder sich zu ernähren und so. Das kann eben auch daran liegen. Das kann man nicht so hundertprozentig sagen, aber das fand ich eben auch mal ganz spannend. Und ja, also daran liegt es nicht, weil demnach hättest du ja schon längst schwanger werden müssen.
Ja,
weil du,
ja,
ne? So.
Ja, ja. Na, also das ist auch ein spannendes Thema insgesamt. Ja, man sagt das so und ich habe in meinem Umfeld auch immer so Lebensgeschichten von Eltern. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, da hieß es, die Mutter ist 8 Jahre im Kinderwunsch gewesen. Also nicht, da hieß es, das ist wirklich so gewesen. Und am Ende hat sie sich für eine Adoption entschieden.
Mhm.
Und kurz nach dieser Adoption ist sie schwanger geworden.
Ja.
Und das sind natürlich so Geschichten, das sind große Geschichten, da fängt man an nachzudenken. Aber ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, auch was ich jetzt alles lese, also zu wirklich medizinischem Wissen, was es dazu gibt, ergibt es für mich keinen Sinn, dass Stress alleine das auslösen kann irgendwie.
Nee, ist auch so. Ist tatsächlich auch nachgewiesenermaßen so. Also es gibt halt, wie gesagt, ihr könnt euch ja die Folge sonst auch nochmal anhören, wenn ihr möchtet, zum Stress. Also das, was einen gewissen Stress auslösen kann, ist dieses, sich nach wie ein Außenseiter zu fühlen. Also dieses, ich bin die Frau, bei der es nicht klappt. Das kann halt einen Glaubenssatz erzeugen, sage ich jetzt mal, der einfach nicht gut ist. Aber ob der sich jetzt wirklich auf die Fruchtbarkeit auswirkt, das sei auch mal wieder dahingestellt sozusagen. Ne?
Ja.
Du hast gesagt, du wurschtelst dich da gerade so ein bisschen rein, auch ins Medizinische und so. Das heißt, ihr seid jetzt in der Kinderwunschklinik. Hast du schon irgendwas an Diagnostik machen lassen?
Ja, also ich glaube, wir sind sehr umfassend diagnostiziert mittlerweile. Also ich weiß nicht, was es da noch für Folgeuntersuchungen geben kann, je nachdem, was passiert. Aber soll ich das erzählen? Also,
gerne, wenn du magst,
gerne.
Das interessiert die meisten Mädels auch immer. Was kann man alles machen? Was hat jemand schon gemacht und so, ja?
Also erstmal wurden mir natürlich Hormone abgenommen. Da war alles, mein Progesteron war zu niedrig auf jeden Fall. Das hat mich aber auch nicht gewundert. Ich habe vorher auch schon Progesteron genommen. Das wurde allerdings dann nochmal erhöht.
Mhm.
Sie sind allerdings immer noch nicht ganz zufrieden mit dem Progesteronwert, auch mit dem, was ich gerade einnehme. Dann wurde eine Bauchspiegelung bei mir gemacht. Da wurde die Eileiterdurchlässigkeit geprüft und Endometriose und Adenomyose sollte ausgeschlossen werden und wurde auch ausgeschlossen. Also habe ich tatsächlich nicht, obwohl ich fest damit gerechnet habe und auch Ärzte im Ultraschall damit gerechnet haben. Aber da war tatsächlich überhaupt gar nichts.
Ach, sehr verrückt. Ja.
Ja, das ist auch wirklich verrückt, weil ich eigentlich seit so 10 Jahren denke, vielleicht habe ich das. Und das war dann irgendwie ein schöner Moment, dass ich da so liege aus der Narkose, wach werde und höre, ich habe das gar nicht.
Ja, voll gut.
Weil, so, ne?
Und das ist ja auch mal wieder ein Beweis dafür, du hast es jahrelang geglaubt und es hat sich nicht manifestiert. Also
es hat sich nicht manifestiert, nein, das stimmt. Ich habe einfach nur, ich habe eine Erkrankung, also ich habe Hochhistamin im Körper und das kann unter anderem zum Beispiel zu Unterleibsschmerzen führen. Oder ich habe auch zwei kleine Myome in der Gebärmutter, die nicht entfernt werden müssen. Also die haben gesagt, dass die Einnistung, die sind so klein, dass die Einnistung nicht stören, können beispielsweise auch so schlimme Menstruationsschmerzen machen. Aber diese Schmerzen waren halt immer, haben eine Frage in den Raum geworfen. Genau, soweit so gut. Und womit ich gar nicht gerechnet hatte, ist, mein Freund hat ein sehr schlechtes Spermiogramm.
Ah, okay.
Ja. Das darf ich erzählen, ne, falls sich jemand fragt. Er hat gesagt, hau raus, im Internet ist mir egal. Genau, er hat ein sehr schlechtes Spermiogramm und damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe irgendwie, weil ich so viel gesundheitliche Probleme hatte in meinem Leben, habe ich gedacht, auf jeden Fall bei mir. Also bei mir liegt es irgendwie.
Ist aber auch so ein Frauending. Also wird einem ja auch vermittelt. Und ist auch so ein typisches Frauending irgendwie, das wird schon an mir liegen.
Ja, weil der Frau, es ist immer so, der Frauenkörper, das ist irgendwie so kompliziert, was da alles stattfinden muss mit Eierstöcken und bla bla bla. Und beim Mann kommt nur Sperma raus, das lässt einen irgendwie immer, und Männer können auch so lange zeugen. Wobei ich gestern in einem Buch gehört habe, dass sehr alte Männer häufig nur befruchten können, wenn die Frau noch sehr fruchtbar ist. Also es liegt dann eher an den super Eiern der Frau als am Sperma des Mannes. Das fand ich auch sehr spannend.
Okay, ja. Darf ich kurz fragen, was daran nicht gut ist? Also habt ihr dieses erweiterte Spermiogramm gemacht, wo auch die DNA im Spermaköpfchen getestet wird?
Es steht, warte mal, ich guck mal gerade, ob es hier neben mir liegt. Ach doch, hier ist es doch. Also hier steht auf jeden Fall was zu DNA-Fragmentierung drauf, aber das ist sehr ungenau. Also okay. Da steht nur kleiner gleich 30%. Das bedeutet, ich denke mal, es gibt auch noch ein erweitertes eventuell.
Also ich bin ja auch keine Gynäkologin und keine Medizinerin, aber ich meine, mein laienhaftes Wissen würde jetzt sagen, da ist eine Fragmentierung, aber die ist kleiner als 30%. Und wahrscheinlich alles, was über 30% fragmentiert ist, wäre grenzwertig. Weil man dann sagen würde, okay, dann wäre es schwierig, mit den Samenzellen ein Kind zu zeugen. Also keine Ahnung, es gibt ja Männer, die haben eine Fragmentierung von über 90%, da rät man dann eher zu einer Samenspende oder muss wirklich eine super saubere ICSI probieren oder PICSI oder was auch immer. Und wenn das niedriger als 30% ist, ist es wahrscheinlich, ja, es ist eine ICSI angemessen wahrscheinlich, aber keine Ahnung, das ist jetzt echt gefährliches Halbwissen, was ich hier von mir gebe.
Ja. Ja, also insgesamt sind alle Werte, bis auf das Volumen, waren nicht gut. Und genau. Ich muss allerdings auch dazu sagen, Gott, jetzt kommt es hier rüber, wie, als wären wir Sodom und Gomorra, dass wir trinken zwar kein Alkohol, aber hier wird vielleicht alle ein, zwei Wochen mal so ein kleiner Joint geraucht. Und die Ärztin hat uns gesagt, dass das einen extrem hohen Einfluss hat auf alle Spermadaten. Oh. Und dass alleine aufgrund auch so aufgrund dieses Konsums innerhalb von 2 oder 3 Monaten sich das Spermiogramm um 100%, also Zahlen sich verdoppeln können quasi.
Ja. Das ist
deswegen,
irre. Schon, jetzt habe ich dich so unterbrochen. Also dass man kann tatsächlich innerhalb von vor allem 2 oder 3 Monaten auch mit so Nahrungsergänzungsmitteln teilweise schon Spermiogramm so krass verbessern. Und wenn der Mann dann auch noch Alkohol und vor allem Rauchen weglässt, das ist schon krass.
Ja, ich habe jetzt auch, ich habe die letzten Tage ein Buch gelesen. Ich glaube, das ist bekannt. Mir war es nicht bekannt, aber es haben jetzt 3 Frauen geraten. Am Anfang war das Ei.
Ja, habe ich auch schon von gehört.
Und genau, das habe ich die letzten Tage gelesen und ich habe jetzt auch einfach alle Nahrungsergänzungsmittel bestellt, die da drin standen, für ihn wie für mich.
Okay, wo wir schon dabei sind, das passt jetzt einfach so perfekt, diese Werbung hier zu platzieren. Für so hochwertige, hoch- und gut dosierte Nahrungsergänzungsmittel von Fertility Naturals. Das ist wirklich was ich mir selber so gewünscht hätte zu meiner Kinderwunschzeit, weil ich da wirklich mir einen Plan erstellen musste, wann ich welche Kapsel nehme. Weil ich irgendwie 120.000 Kapseln hatte von unterschiedlichen Marken, um eben auf die Dosierung zu kommen und auf die Qualität, die ich auch gebraucht habe. Und das ist echt grandios, weil das kriegt ihr bei Fertility Naturals alles in einem. Ne? Also ihr habt nicht 100.000 Kapseln, sondern eben dieses Präparat in Pulverform oder in Kapseln. Das könnt ihr euch aussuchen. Und was ich da so entscheidend finde, ist, dass da eben wirklich diese ganzen Vitamine und die Mikronährstoffe drin sind, die wir brauchen. Die sind genauso dosiert, wie wir sie im Kinderwunsch brauchen. Q10 zum Beispiel. Da eben auch das Gute, also Ubiquinol. Das ist nämlich häufig nicht hoch genug dosiert. Und Folsäure ist ja so ein wahnsinnig wichtiger Punkt, ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Selbst wenn ihr sagt, ja, aber hier und da habe ich gar keinen Mangel. Also immer gerne auch checken lassen beim Arzt, ne? Weil manchmal hat man dann eben doch da einen Mangel. Vor allem der Kinderwunsch ist so belastend. Wir verbrauchen da unglaublich viele Nährstoffe, weil es so eine belastende Zeit ist. Das heißt, wir brauchen einfach auch ein bisschen mehr als vielleicht jemand, der nicht im Kinderwunsch ist, ne? Und bei der Folsäure sind wir uns ja alle einig, dass wir und vor allem das Kind, was dann da jetzt hoffentlich ganz bald kommt, das unbedingt braucht. Und da war bei mir das Problem, dass ich die synthetische Folsäure gar nicht verstoffwechseln konnte. Und die ist nämlich in den meisten Präparaten drin. Und das ist aber bei Fertility Naturals anders. Da habt ihr eben die gute Folsäure, das Folat, das, was ihr braucht, was in den Zellen ankommt. Ne? Und was ich auch so, so toll finde, was ich nicht wusste zu meiner Zeit, es gibt von Fertility Naturals diesen Granatapfelextrakt. Und der ist wunderbar gut für die Schleimhaut. Das heißt, ihr macht die Gebärmutterschleimhaut wunderbar, so wie sie sein soll, schön hoch aufgebaut, dreischichtig, ne, so wie man sich das wünscht. Und da habt ihr halt wunderbare Unterstützung durch dieses Granatapfelextrakt. Also ihr macht es einfach richtig kuschelig für euer Kind, für euren Embryo. Das Schöne ist, es ist vegan, es ist laborgeprüft, es sind absolute Premium-Rohstoffe, die eben perfekt dosiert sind, abgefüllt übrigens in Baden-Württemberg. Und hübsch sieht das Ganze auch noch aus, die Verpackung. Könnt ihr euch gerne alles angucken. Ich packe euch den Link und die Infos in die Shownotes, also in diese Beschreibung hier zu dieser Podcast-Folge. Müsst ihr mal gucken, da steht irgendwo mehr lesen und da findet ihr das dann alles. Und mit dem Rabattcode Sehnsucht spart ihr auch noch 5 €. Und jetzt geht's weiter mit der Folge mit Jaco Wusch.
Und ansonsten wird alles eingestellt, was das irgendwie beeinflusst. Und dann gucken wir mal, wie das in 3 Monaten aussieht. Ich muss auch dazu sagen, mein Freund hat Hashimoto, ne? Das, also Schilddrüsenunterfunktionen spielen auch nochmal ein. Aber wir gucken einfach mal, was wir rausholen können. Und der Fahrplan ist jetzt erstmal 2 Monate IUI mit, ich habe die Fachbegriffe noch nicht so richtig drauf, mit Stimulation, sagt man das so, mit Eizellen?
Genau, also du nimmst quasi Hormone, um deine Eizellen ein bisschen aufzupimpen sozusagen. Also wahrscheinlich nimmst du Letrozol. Letrozol doch, okay.
Ja. Genau, also ich soll jetzt Letrozol starten, dann quasi die HCG-Spritze und dann wird eine IUI gemacht. Und das probieren wir jetzt quasi 2 Zyklen. Naja, und sagen wir mal so, Ende Juni heiraten mein Freund und ich. Und alle weiteren Sachen, die gemacht werden könnten, um die Wahrscheinlichkeit zu steigern, würden ab Ende Juni von der Krankenkasse zu 50% übernommen werden. Dementsprechend würde ich jetzt alles, was in die Tausende von Euro geht, eher in den Spätsommer legen.
Ja, ja. Ja. Und was passiert da bei dir, wenn du dir das so überlegst? Wirst du da hibbelig? Kriegst du da Schiss? Oder denkst du dir, hoffentlich klappt's vorher?
Ich muss sagen, ich habe vor Eingriffen relativ wenig Angst. Mhm. Also da bin ich sehr abgeklärt. Wovor ich Schiss habe, sind Medikamente. Okay. Also jetzt auch dieses Letrozol zu nehmen. Ich habe da schon Schiss vor, muss ich sagen. Genauso wie ich habe im vorletzten Zyklus einmal die HCG-Spritze genommen und ich habe das als extrem anstrengend empfunden. Ich bin sehr hormonempfindlich und insgesamt, ich bin unfassbar sensibel auf alles. Also bei mir kann allein ein Wetterumschlag dazu führen, dass ich mich migränig und psychisch einfach kacke fühle. Und genauso ist es mit Hormonschwankungen. Also ich habe da schon Respekt vor. Ich habe aber auch schon gehört, dass Frauen zu mir gesagt haben, lass es erstmal auf dich zukommen. Ich bin auch empfindlich und zum Beispiel dieses oder jenes Medikament hat bei mir gar nicht so viel ausgelöst. Dementsprechend muss ich mal gucken. Was allerdings so eine, ich weiß nicht, heißt es ICSI und IFV? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich lese es immer nur.
Ja, genau. IVF ist halt ja das, wo Samenzelle und Eizelle ins Reagenzglas zusammengepackt werden und die finden sich dann von alleine, also quasi im Reagenzglas, aber trotzdem eine Ja.
Natürliche
Befruchtung.
Ja. Weiß nicht, ob man das so. Sie haben sich freiwillig füreinander entschieden.
Genau, so. Und die ICSI, da entscheidet halt der Mensch aus dem Labor, welche Samenzelle in die Eizelle gepackt
warum
wird.
Warum gibt es, weißt du das, warum gibt es diese zwei unterschiedlichen Methoden?
Also
ich verstehe, warum es die ICSI gibt, ne? Also dass das manchmal mehr Sinn macht. Aber warum gibt es die IVF dann eigentlich? Fühlt sich das dann natürlicher für Leute an oder gibt es da irgendeinen Sinn hinter, wie das Sperma findet eigentlich immer zum richtigen Ei oder sowas?
Ja, also das ist wahrscheinlich, also erstmal wurde die IVF deutlich eher erfunden als die ICSI, ich glaube fast 10 Jahre oder so. Und dann gibt es wirklich auch Menschen, die möchten das, dass sie da nicht eingreifen. So, das kommt denen gewaltsam vor, sage ich jetzt einfach mal. Und es gibt auch tatsächlich, also die Natur, das hat man jetzt rausgefunden, also das weiß man schon länger, aber die Eizelle, wenn die gesprungen ist, dann sendet die so einen Duft aus. Der riecht so nach Maiglöckchen irgendwie. Und das riecht die Spermazelle. Und die Eizelle lockt genau das Spermium an, was sie haben möchte. Also es ist nicht so, der Schnellste gewinnt, sondern sie sagt, okay, ich will dich. Du bist gut für mich. Komm her. Und dann zieht die den quasi magnetisch an. Also, ne? Und der schwimmt dann dahin.
Ja.
Und dann lässt sie ja auch nur diese eine Eizelle, es sei denn, es sind eineiige Zwillinge, da sind zwei reingekommen, aber ansonsten lässt sie nur diese eine rein. Und das ist natürlich, ich finde, das ist ein Magic Moment und ein Magic-Prozess irgendwie.
Ja, verstehe.
Und den dann, wenn nicht im eigenen Körper, aber in der Petrischale zu haben oder im Reagenzglas, ist natürlich trotzdem irgendwie auch schön und wahrscheinlich auch spannend zu beobachten, könnte ich mir vorstellen.
Du hast es auch jetzt sehr romantisch erzählt. Also ich, obwohl ich gestern gesagt hätte, warum soll ich die IVF, wenn ich eine ICSI haben kann, beeinflusst das jetzt, ja, ich verstehe.
Also das ist natürlich jetzt gemein für alle, die eine ICSI machen oder auch machen müssen. Für manche gibt es gar keine andere Wahl.
Ja.
So, ne? Und dann ist es ja faszinierend, dass das möglich ist. Und manche sagen dann, ja, das ist gewaltsam auf die Welt gezwungen worden, das Kind, das ist ja Quatsch. Also, was da noch für Prozesse hinten dran kommen, es muss eine Einnistung stattfinden, das muss sich entwickeln, das muss sich gesund entwickeln, das muss dann auf die Welt kommen. Also, da entscheidet so viel mehr, das haben wir alles gar nicht mehr in der Hand. Ne? Also, so, deswegen, da wird nichts auf die Welt gezwungen, das geht tatsächlich gar nicht. Genau, und der Vorteil halt von der IVF im Gegensatz jetzt zu einer IUI, oh, wir schmeißen hier mit Begriffen um uns. Ne? Also IUI ist die Insemination, da wird quasi das Sperma des Mannes mit einer Spritze, glaube ich, ne, beim Arzt quasi initiiert. Und dann weiß man nicht, was passiert. Finden die sich da drin im Körper der Frau, gibt es eine Befruchtung, wandert die Eizelle bis zur Gebärmutter, nistet sich da ein. Bei einer IVF versucht man das zu beschleunigen, den Prozess, indem man gleich mehrere Eizellen heranreifen lässt. Bei einer IUI darfst du ja nicht mehr als 2 oder 3 haben, sonst hast du ja die Gefahr auf Drillinge oder sogar Sechslinge, wenn es dann eineiige Zwillinge werden. Deswegen muss man da immer gucken, wie viele Leitfollikel so heranwachsen. Und bei einer IVF möchte man, dass so viele Eizellen wie möglich reif werden und groß genug werden, um dann halt so viele wie möglich zu entnehmen. Bei manchen Frauen, die älter sind, ist es nur eine. Bei manchen, die wahnsinnig viele haben, sind das vielleicht 14 oder 21. Letztens hatte ich, glaube ich, eine, die hatte über 40. Also das ist Wahnsinn.
Ja, und was ich gestern auch erst verstanden habe, weil ich habe zum Beispiel immer gedacht, man hat da eine Entnahme, dann wird befruchtet und dann wird eingesetzt. Und wenn das nicht klappt, dann hat man direkt die nächste Entnahme. Ich habe gestern erst verstanden, man entnimmt so viele Eier wie möglich, weil dann einfach jeden Zyklus ein neuer Versuch gestartet wird.
Du kannst die dann einfrieren, ne? Also du kannst dann quasi die befruchteten Eizellen, die Embryonen im Grunde genommen, kannst du dann halt einfrieren. Und dann musst du dir nicht jedes Mal wieder Hormone spritzen, sondern du hast dir einmal die Hormone gespritzt und kannst dann eben die kryokonservierten Eizellen dir dann eben einsetzen lassen, transferieren lassen.
Ja, ja.
Das ist quasi der Vorteil davon. Der Nachteil davon ist, was macht man, wenn man ein Kind haben möchte und danach kein zweites und schon gar keine 8 bis 14? Was macht man mit den eingefrorenen Eizellen?
Da habe ich noch nie mehr im Leben. Ist das eine Frage, die so im Raum steht? Also ist das eine Frage, die diskutiert wird? Also es ist etwas, ich bin ja ganz neu in dem Thema, über die ich noch nie nachgedacht habe. Also ist das eine persönliche Frage, wie behalte ich die jetzt einfach? Oder ist das etwas, was man spenden kann?
Ja, man kann das spenden. also Forschungszwecken. Ich glaube auch, da muss man immer gucken, das ist so eine ethische Nummer, ne? Ob man das auch anderen Paaren spenden kann. Eine Klientin von mir, ich berate ja auch teilweise Frauen oder begleite, ich finde es immer beraten, das ist so ätzend, weil ich hab die Weisheit ja auch nicht mit Löffeln gefressen, sondern wir gucken gemeinsam, wo ist der Weg, so, ne? Die hat gesagt, ich möchte die dann einfach zu mir nehmen und die vielleicht beerdigen oder so. Und da waren die ganz überrascht, wussten die gar nichts mit anzufangen. Die Mediziner haben die noch nie gehört. Das wundert mich auch. Also
das war denen jetzt viel zu emotional.
Genau, genau. Ja. Also ich glaube, die meisten sagen halt, boah, so viel wie möglich, weil vielleicht klappt es ja nicht und wir wollen ja so viele Versuche wie möglich. Und dieser Gedanke, falls was überbleibt, in Anführungsstrichen, was machen wir denn damit? Der kommt, ich höre den auch eher selten. Und ich glaube, es ist ein bisschen eine Typfrage, ob man sich damit sehr auseinandersetzt oder nicht.
Ja. Ich glaube tatsächlich, ich würde die eingefroren lassen. Man weiß es ja nicht.
Kann man dann ja auch immer noch gucken, sowas kann sich ja auch verändern.
Ja, das stimmt.
So, ne? Ja. Man muss dafür halt bezahlen, die eingefroren zu lassen. Aber gut, das ist jetzt auch ein bisschen sehr detailreich.
Ja, das stimmt. Und es ist schon, also wie mein Freund gestern sagte, so teuer wie eine Autoversicherung.
Schönes pragmatisches Beispiel.
Aber eigentlich andersrum. Ich habe gesagt, das kostet aber viel Geld. Sagt er, ja, mein Gott, wie eine Autoversicherung. Ich sage, ja, gut, stimmt auch wieder, ne? Ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich weiß noch gar nicht so recht, wie ich mich damit fühle, dass das auf mich zukommt. Ich kann nur sagen, ich habe ein bisschen Schiss vor den Medikamenten. Also das, was es einfach mit meiner Psyche und auch ein bisschen mit meiner Leistungsfähigkeit macht, während ich hier ja noch arbeite und lebe, aber ansonsten, ich weiß nicht, alles geht so schnell.
Ja. Ja, das ist echt für dich so ein, das begleitet dich, dass es einfach so schnell geht, ne?
Ja, es ist, aber ich muss sagen, ich bin trotzdem irgendwie dankbar, weil ich habe mit, da bin ich immer ganz unsicher, wie ich darüber reden kann. Ich habe immer Angst, was Falsches zu sagen. Aber ich habe mit vielen Frauen auch gesprochen, die auch auf einer Kinderwunschreise gerade sind oder auf einer waren. Und ich habe auch von vielen Gefühlen gehört, die durch Prägung kommen. Also ich habe zum Beispiel letztens mit einer Frau geschrieben, die gesagt hat, für mich ist es ganz furchtbar, weil ich habe das immer verurteilt. Für mich war das immer unnatürlich und jetzt habe ich morgen meine Punktion. Oder für mich war klar, man wird einfach schwanger. Was für mich zum Beispiel nicht so ist, weil ich in meinem Umfeld sehr viele Frauen in den letzten Jahren hatte, die Fehlgeburten hatten und wo Dinge nicht so geklappt haben, wie es klappen sollte. Und ich bin dankbar dafür, dass ich durch diese Gefühle nicht durch muss, einfach, ne?
Ja.
So sage ich jetzt mal. Aber ich weiß auch nicht, welche Gefühle, anderen Gefühle noch auf mich warten. Ja.
Na klar, na klar. Das kann ja auch sich verändern. Also unsere Kinderwunschreise ging ja 6 Jahre. Und wir hatten 5 Fehlgeburten, beziehungsweise 6 Kinder, weil es einmal Zwillinge waren. Und ich habe komischerweise, weil du das vorhin auch mit dem Pessimismus angesprochen hast, ich habe auch immer gedacht, naja, komm, eine wird wahrscheinlich, werde ich wahrscheinlich haben. So bin ich irgendwie von ausgegangen.
Gar nicht. Das ist bei mir genauso.
Ja. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich ein pessimistischer Typ bin. Bin ich ehrlich gesagt gar nicht.
Bin ich auch gar nicht. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich gehe einfach davon aus und ich weiß nicht, warum das so ist. Will ich mich absichern oder ist das Intuition? Ich habe keine Ahnung, aber es ist einfach irgendwie so.
Also ich glaube, die meisten Leute würden einem das versuchen wollen abzusprechen. Ich habe das Gefühl, das ist Intuition, ja. Weil es ist kein Pessimismus und ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die sagen, ich erwarte lieber mal das Schlimmste, dann falle ich vielleicht nicht so tief.
Nee, ich auch nicht.
Ich glaube
daran.
Also
das ist eigentlich nicht meine Art zu denken.
Nee, nee, genau.
Deswegen, ich habe auch gedacht, ich glaube, es wird nicht klappen. Deswegen habe ich, glaube ich, auch 2 Jahre lang nicht verhütet, obwohl ich noch Schiss hatte. Irgendwas in mir wusste, dass das wird eine ganze Zeit dauern, bis das hier klappt. Keine Ahnung. Ja. Aber ich will jetzt auch keinen Frauen ein Floh ins Ohr setzen, weil es gibt bestimmt auch Frauen, die das genauso gedacht oder gefühlt haben und zack, waren die schwanger. Ne? Also
klar. Ja. Man kann auch echt mal daneben liegen. Absolut.
Ich hatte mit 20 Jahren, das lässt tief blicken. Vielleicht habe ich doch irgendein psychologisches Problem. Ich habe immer gedacht, ich glaube, ich kann keine Kinder kriegen. Weil ich habe irgendwie mal die Pille vergessen oder solche Geschichten in der Jugend. Und Das habe ich dann einmal zu viel gedacht. Und ich war mit 20 schon mal schwanger und hatte einen Abbruch tatsächlich.
Ah, okay.
Und dementsprechend, ich habe auch schon mal falsch gelegen mit meinem Pessimismus.
Ja, okay. Aber interessant, irgendjemand hat mir letztens genau das Gleiche erzählt schon mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie das dann nochmal ausging. Und wiederum denken ganz viele Leute, oh, ich darf auf gar keinen Fall die Pille vergessen oder irgendwie nicht verhüten, dann bin ich sofort schwanger, weil uns das ja auch suggeriert wird.
Ja.
Und dann fällst du ja vom Glauben ab, wenn du dann jahrelang es versuchst und passiert einfach nichts. Und man denkt sich, wieso habe ich eigentlich verhütet? So.
Ja, ja.
Gut, weil man natürlich in der Zeit hochfruchtbar ist, in den Teenagerjahren sozusagen.
Ja, das wurde mir auch von der Ärztin gesagt. Ne? Mit 20, da war wahrscheinlich jedes zweite Ei bei ihnen so im Durchschnitt, hätte sich eingenistet. Und mit 37 ist es eher jedes siebte bis jedes achte Ei. Und ja, wenn man das so aufs Jahr hochrechnet, kann das halt dauern. Wenn das Spermium gut ist.
Und wenn man zum richtigen Zeitpunkt Sex hat. So, ne?
Genau.
Auch das passiert zwischendurch, dass Frauen dann zum Beispiel nur die Kalendermethode benutzen. Eine Freundin von mir ist damit zweimal sofort schwanger geworden, wo ich auch immer dachte, okay, ich mache hier mit NFP tüdelig rum und so weiter. Und die hat einfach nur in den Kalender geguckt und es hat gereicht. Aber so bilderbuchmäßig ist ja nicht jeder Zyklus. Ne? Das heißt, auch bei Ovulationstests ist bei vielen Frauen vorher schon der Eisprung gewesen, bevor das LH hochgeht und so. Also das ist auch tricky.
Ja, ich muss auch sagen, Ovulationstests verstehe ich auch gar nicht, muss ich dir sagen. Also laut Ovulationstests bin ich 4 Tage fruchtbar und es sind gar nicht die 4 Tage, die meine Gynäkologin sagt, an denen ich fruchtbar bin. Also
okay, was sagt denn deine Gynäkologin im Vergleich?
Die sagt, dass mein Eisprung sehr früh ist. Okay. Aber meine Ovulationstests sagen, dass mein Eisprung sehr spät ist.
Ja, also da muss man auch echt aufpassen, weil da wird ja dieses LH gemessen im Urin und der Urinwert sinkt halt dem Blutwert, der hinkt dem hinterher. Also LH, Hirnanhangdrüse wird produziert, landet im Blut und bis es dann im Urin landet, dauert es bei manchen Frauen länger und bis das dann auf dem Teststäbchen erscheint, ist vielleicht dein Eisprung schon rum.
Ja, also ich bin bis heute unsicher. Ich habe dann einfach gesagt, dann müssen wir einfach eine Woche Sex haben. Also, was willst du machen? Also dann triffst du es halt so am Ende.
Ja, genau. Ja. Oder manche sagen
müssen
auf jeden
vor allen
Tag.
Dingen, ich sage, müssen.
Ja. Ja gut, ab einem gewissen Zeitpunkt machen wollen wir nicht so tun, als wäre sie so. Ab einem
es gibt
Zeitpunkt.
Tage, wo man denkt, oh nein, doch nicht.
Komm, eigentlich müssen wir heute nochmal.
Spät Feierabend gemacht, gestern schon, vorgestern denkst du. Ja, naja.
Es ist
aber es gibt schlimmere To-Dos.
Das stimmt, absolut. Wie ist denn das, wenn du jetzt deine Tage bekommst? Was passiert da in dir?
Du spielst wahrscheinlich auf die Enttäuschung an.
Oder Erleichterung oder auch was auch immer, ne?
Das war die letzten Monate tatsächlich sehr gemischt. Verrückterweise hatte ich so 2, 3 Zyklen letztes Jahr, wo ich auch noch gar nicht in der Klinik war, wo ich enttäuscht war, weil ich gedacht habe, es wäre soweit. Mhm. Also ich habe in Symptome rein interpretiert. Letztes Jahr im Frühjahr sind wir in Urlaub geflogen und dann hatte ich so ein Ziehen im Unterleib und es war wie, ich spüre meine Intuition. Ich weiß es jetzt, ich bin schwanger. Das hatte ich dann jetzt Weihnachten nochmal, dass ich auf so einer Veranstaltung war und dachte, ich weiß es. Ich merke es gerade, da ist es. So als wäre ich mir total sicher, ich bin auch ein bisschen spirituell und denke dann, wie bei meinem Pessimismus, das ist meine Intuition, ich merke das. Und da muss ich sagen, war ich schon enttäuscht. Ich fand es sehr schade, dass es nicht so war. Aber jetzt in den letzten Zyklen habe ich es irgendwie gewusst, dass meine Tage kommen. So, ich habe irgendwie an meinem Körper, ich weiß auch nicht, also vielleicht ist auch das Einbildung, aber ich war nicht überrascht und hatte mich schon die Tage davor damit abgefunden. Also es ist noch in einem Rahmen.
Und das ist ja, finde ich, auch so ein wichtiger Punkt, der hat mir total zu schaffen gemacht, weil ich bin auch ein bisschen spirituell und konnte mich eigentlich immer auf mein Bauchgefühl verlassen. Und ich habe auch wirklich einige Zyklen gehabt, wo ich dachte, ich merke es einfach, ich bin mir sicher, ich ruhe so in mir, das ist irgendwie hier eine klare Kiste. Und manchmal kam dann eine Angst vielleicht noch dazu, aber dann habe ich das identifizieren können als Angst und nicht als Bauchgefühl. Und wenn es dann aber nicht so war, das hat mich dann nach Jahren, also irgendwann nach Jahren kam auch der Neid wirklich richtig dazu bei mir. Und das hat mich dann so aus der Bahn geworfen, weil ich dachte, ja, scheiße, also wenn ich jetzt noch nicht mal mehr meinem Bauchgefühl trauen kann, dann bin ich irgendwie lost. So.
Vor dem Neid habe ich große Angst. Da habe ich richtig Respekt vor. Ich weiß, wie es ist, Neid. Also ich kenne das Gefühl von Neid. Und ja, es ist ein sehr anstrengendes Gefühl. Und das geht ja so tief. Ne? Und,
total.
Da habe ich richtig Respekt vor. Also
Ich kannte es nicht. Mir war Neid total fremd und habe es erst durch einen Kinderwunsch kennengelernt. Und das Problem mit Neid ist ja, dass es so wahnsinnig schambehaftet ist. Weil also diese Verurteilung auch sich selbst gegenüber ist ja so groß. Sich das zuzugestehen und zu sagen, okay, das ist eine Variante von Trauer eigentlich letztlich.
Was schön klingt, finde ich. Weil Neid an sich hat keinen guten Anstrich, hat einen schlechten Ruf. Neid hat einen sehr schlechten Ruf.
Ja. Weil es auch eigentlich es hat immer so die Missgunst noch im Gepäck. Und das ist ja sowas, wie kannst du nur, du musst doch all deinen Mitmenschen nur das Beste wünschen und gönnen und so. Und der Neid im Kinderwunsch, ich habe damals so eine Kinderwunschberatung gegründet in Kiel mit einer Kollegin. Also ich bin auch, für alle, die jetzt den Podcast zum ersten Mal über dich hören, ich bin systemische Familienaufstellerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, EMDR-Therapeutin und sowas. Und die hat das immer Rosa-Neid genannt, dass man das schon jemandem gönnen kann, aber es selber für sich auch so gerne will.
Es tut so weh, ja.
Richtig, richtig. Im ersten Moment kann das halt wirklich dann sowas auch haben wie, boah, das piekst so doll. Und manchmal kann sogar auch Missgunst mit dabei sein. Da kann sowas mit dabei sein wie, ich wünsche dir jetzt, dass das nicht klappt und dass es nicht hält, einfach damit du mich besser verstehst. Es ist häufig gar nicht mal, dass man jemandem wirklich von Herzen was Böses wünscht. Das erschreckt einen ja wahnsinnig vor sich selbst. Sondern es ist eher dieses, ich möchte mich nicht alleine fühlen. Und ich möchte verstanden fühlen. Gerade möchte ich mich von den Menschen verstanden fühlen in meinem Umfeld. Und ich habe das Gefühl, wenn jemand was Ähnliches erlebt wie ich, kann er mich besser verstehen. Das ist eigentlich die Sehnsucht danach, nicht alleine zu sein und verstanden zu werden. So, ne?
Oh, furchtbar. Glaubst du, dass dieser Neid ein bisschen mit Angst oder Hoffnungslosigkeit einfach zu tun hat, dass es gar nicht eintreten wird?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Diese Ungewissheit, die ist ja Horror auszuhalten, finde ich.
Ja, weil ich bin gerade noch an so einem Punkt, dass ich denke, es klappt. Ich weiß nicht wann und ich weiß nicht wie, aber ich denke, es klappt. Aber ich denke, für viele Frauen, wenn du so ein paar Zyklen durchgemacht hast und so ein paar Behandlungen durchgemacht hast, dass dieser Zweifel natürlich, dass das nicht klappen kann, immer größer wird. Wenn dann andere Leute da neben dir schwanger werden, das stelle ich mir brutal vor.
Ja, genau das ist es auch. Man fühlt sich so überholt. Du kannst, ich glaube, Marlon Brando hat das mal gesagt, du kannst auf deinem eigenen Weg nicht überholt werden. Daran habe ich mich immer so ein bisschen mantraartig festgehalten in meinem Kinderwunsch. Fühlt sich aber trotzdem so an. Man fühlt sich trotzdem abgehängt und überholt. Und ich persönlich finde halt auch so eine Ungewissheit auszuhalten maximal anstrengend. Also gerade, wenn ich das jetzt mir angucke bei meinen Fehlgeburten, das waren oft so Missed Abortions, dass man nicht wusste, entwickelt sich das jetzt weiter oder nicht, so verhaltene Fehlgeburten. Also es war auch mal, dass eine Blutung eingesetzt hat und dann war es das. Aber ich hatte nie dieses, da ist eine intakte Schwangerschaft, ein Kind, ein Herzschlag und dann ist der weg. Sondern bei mir war es immer so, es müsste eigentlich größer sein. Na, nee, wir warten mal noch eine Woche. Ja. Und dann hangelst du dich von Woche zu Woche
furchtbar.
Zu Woche. Ganz Horror. Und dann war ich irgendwann schon fast erleichtert in Form von erlöst, weil ich eine Klarheit hatte, als die mir gesagt haben, nee, das müsste jetzt wirklich größer sein und man müsste was sehen. Von daher, und diese Ungewissheit, die ist ja im Kinderwunsch dann immer mit dabei, dass du nie weißt, bin ich eine von denen, bei denen es tatsächlich dann irgendwann nie klappt oder die auch irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, ich möchte auch jetzt wieder ein anderes.
Das ist furchtbar. Und ich muss sagen, dass mir das noch gar nicht so lange bewusst ist, weil ich so wenig Austausch hatte dazu und halt wenig Leute in meinem Umfeld, die wirklich Kinderwunschbehandlungen hatten. Ich wurde am Anfang gefragt, in so einer Fragerunde, ich hatte so einen Fragensticker auf Instagram geteilt und da hatte jemand gefragt, wann entscheiden, dass es genug ist? Wann ist der letzte Versuch? Und ich hatte diese Frage, ich konnte die gar nicht greifen, weil in meinem Kopf war, also man geht in eine Kinderwunschklinik und die untersuchen einen und die machen Sachen mit einem wie künstliche Befruchtung und entweder das klappt, nach so und so viel Versuchen oder die finden heraus, dass es niemals klappen wird. Mhm. Also ich wusste gar nicht, dass es irgendwann keine Antworten mehr gibt auf das Warum und dass man als Paar dann selbst entscheidet, wir hören jetzt auf, wir wissen nicht, warum es nicht klappt, aber wir hören jetzt auf. Das war mir gar nicht bewusst und ich finde, es bringt einen totalen, ich will es nicht schwarz malen, aber Gruselfaktor in diese Sache mit rein, mhm. weil das, das ist ja, also was Paare da auf sich nehmen über Wochen, Monate oder Jahre, das nimmt ja auch einen Teil der Lebenszeit einfach ein und der Lebensenergie. Und da dann ohne Ergebnis rauszugehen, das, also dass die,
oh, ja, ist brutal.
Ich will es gar nicht schön reden, ich will es auch nicht schlecht reden, aber es ist schon, ich verstehe jetzt den Schmerz, der darum existiert, ja.
Total, und im Grunde schließt sich da ein bisschen Kreis, weil wir am Anfang drüber gesprochen haben, wann entscheide ich mich denn bewusst für ein Kind? Ich muss diese Entscheidung treffen und eventuell gehören wir als Paar, wenn wir uns nicht getrennt haben, auf dem Weg, was ja auch passieren kann, weil der Wunsch unterschiedlich dringlich ist. Man kann sich verlieren dann da. Also das meine ich jetzt im Himmel, wenn ich in eure, wobei laut ChatGPT habt ihr euch ja schon getrennt.
Haben wir uns schon getrennt, ja.
Das ist auch ja, so absurd. Ja. Also wirklich an der Stelle nochmal, was ChatGPT einem sagt, kann hilfreich sein, kann aber auch wirklich totaler Bullshit sein.
Der kann auch, wenn er was nicht weiß, sehr kreativ werden.
Ja, da gibt's eine ganz spannende Folge zu in einem Podcast von Illico von Kürti Frauenstimmen, kann ich hier in die Shownotes packen. Da ist eine Expertin zu Gast, die sich mit KI beschäftigt. Also die hat irgendwie auch einen Grimme-Preis gewonnen in der Richtung. Und die sagt halt, ChatGPT sucht sich alles raus, was in Foren steht und haut das halt raus. Also ja. Das kann totaler Bullshit sein. Er hat es nur irgendwo gefunden im weltweit großen Internet. Und das muss nichts Evidenzbasiertes sein, das muss nichts Faktenbasiertes sein. Das kann auch einfach was sein, was sich jemand aus den Rippen geleiert hat und mal im Forum geschrieben hat.
Oder er verwechselt Namen. Also einer hat gestern auch, dass die Leute das verstehen, es wird gestern so ein Witz gemacht, weil ChatGPT hat einer ausgespuckt, dass wir getrennt seien. Also mein Freund und ich. Und weil wir haben viele Inhalte im Internet gemeinsam veröffentlicht, sage ich jetzt mal. Und da haben andere Leute ihre KI auch gefragt und manche haben auch zum Beispiel gesagt, wir hätten uns bei Temptation Island VIP kennengelernt, weil er wahrscheinlich irgendwo einen Namen verwechselt hat oder sowas. Also wilde Geschichte auf jeden Fall. Also KI kann sehr hilfreich sein, aber kann auch eine Menge Quatsch erzählen. Und er klingt aber ja immer, oder sie, wie man es nennen möchte, so überzeugend, oder es vielleicht noch besser, so überzeugend, dass man ja im ersten Moment denkt, ach so war das.
Ja, du hast ja gestern in der Story auch gesagt, ich habe kurz selber gedacht, wir haben uns getrennt. Ja. So glaubwürdig kam das rüber.
Weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, ChatGPT fragen würde, ob Brad Pitt mit seiner Frau noch zusammen ist und wie das läuft und er gibt mir dann eine Antwort, würde ich das erstmal so nehmen, wie er es mir schreibt.
Ja, ja, genau.
Ne?
Ja, das ist echt spooky. Ja. Nee, aber um darauf zurückzukommen, also man muss ja dann wieder eine Entscheidung treffen, wann hören wir auf und hören wir auf und geht dann unser Leben weiter, womit wollen wir das füllen? Also das sind so existenzielle Fragen, die dann einfach aufkommen und das ist schon, heftig, ne?
Ja, das ist auch was, wovor ich sehr viel Respekt habe und mich wirklich, also ich habe da sehr viel Respekt auch vor Paaren, die da durchgehen einfach, weil das ist, die Entscheidung ist genauso groß, nur mit dem Unterschied, dass du natürlich eine Menge Zeit, eine Menge Gefühle und eine Menge Geld teilweise auch schon da reingesteckt hast, ne?
Absolut, absolut, ja. Ich hatte letztens eine zu Gast, die hat 35 Kinderwunschbehandlungen hinter sich. Die hat eine 500.000 ausgegeben.
Nein. Ja, krass. Ja. Das ist ja, und das ist ja auch so eine Sache. Es ist ja auch eine Sache der finanziellen Situation, ne? Bei manchen Paaren, also und auch bei uns. Ich kann dir genau ausrechnen, wann bei uns Schluss wäre. Und sowas wäre ja bei den meisten Leuten niemals drin. Mir haben viele Frauen geschrieben, die auch 40.000, 50.000 Euro in der Kinderwunschklinik gelassen haben. Das wäre bei uns zum Beispiel auch gar nicht drin.
Nee, genau. Und wie du schon sagst, das Unbefriedigende ist ja, du gehst ja dann nicht raus und sagst, alles klar, wir haben es versucht. Es geht halt nicht, es wurde uns auch bestätigt, ist nicht unser Weg. Sondern es bleibt ja im schlimmsten Falle ein Fragezeichen. Was wäre, wenn wir jetzt doch nochmal ein Jahr versucht hätten?
Also das, vielleicht wäre es die nächste Behandlung gewesen.
Ist wie ein Glücksspiel.
Ekelhaft.
Ja, genau.
Ja.
Und da kann ich dann tatsächlich nur empfehlen, sich echt begleiten zu lassen von einer Expertin oder einem Experten. Ich habe auch eine zu Gast gehabt, die hat sich verabschiedet vom Kinderwunsch, weil die hatten auch die ganz klare Grenze. Wir machen überhaupt keine assistierten Versuche mit Medizinern. Also sie waren in der Klinik zur Abklärung, aber die wollten auf gar keinen Fall IVF und ICSI und so. Und die haben sich irgendwann dagegen entschieden. Und die hat dann auch eine Austauschgruppe gegründet und die begleitet auch Frauen, die sich verabschieden. So, ne, vom Kinderwunsch. Das mache ich auch, aber ich finde, manchmal ist das noch schöner, jemanden sich gegenüber sitzen, sei es nur virtuell sein, der das schon selber durch hat.
Ja.
Das ist in dem Fall, glaube ich, einfach manchmal angenehmer, kann man besser nehmen und glauben. So.
Auch wo du das gerade gesagt hast, war mein erstes Gefühl, wenn ich in dieser Situation wäre, würde ich unbedingt mit jemandem sprechen wollen, der diese Entscheidung getroffen hat und damit fein ist.
Mhm. Genau. Im Internet gibt es natürlich auch ganz viel. Bei Instagram gibt es auch einige Profile, die sich genau damit beschäftigen. Und auch das da, ich hatte auch eine 63-Jährige bei mir im Podcast, die davon erzählt hat, bei der es nie geklappt hat. Mhm. Und dann einfach zu gucken, okay, wie lebt es sich da? Und ist es okay, dass dieser Schmerz auch immer mal wieder aufploppt im Laufe des Lebens, auch nach Jahrzehnten? Und der ist ein Teil von einem einfach, ne?
Mhm. Ja. Falls jetzt auch viele Leute zuhören, die vielleicht irgendwie von mir rüberkommen oder so. Ich habe gestern auch mit jemandem drüber geredet, es kommt einfach, also automatisch mit dieser Entscheidung, die ich jetzt gerade oder viele andere Frauen treffen, ich gehe in eine Kinderwunschklinik, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass man sich natürlich fragt, was ist, wenn es nicht klappt. Aber mir hat auch gestern eine Frau auf Instagram geschrieben, mit der ich mich ein bisschen intensiver darüber unterhalten habe, Jaco, durchatmen. Bei den meisten Paaren klappt es sehr schnell in der Kinderwunschklinik. Also ich wollte das gerade noch mal mit dazu sagen, weil ich finde halt den Punkt auch sehr interessant und ich mag mich immer auf alles vorbereiten, dass die Leute jetzt nicht denken, oh Gott, wenn man in eine Kinderwunschklinik geht, dann geht dieser dunkle Weg los, weißt du?
Genau. Nee, das finde ich gut, dass du das noch mal sagst auch. Und das muss auch gar nicht für jeden dunkel sein, ne? Also es gibt auch einige Paare, die sagen, Halleluja, endlich muss ich das nicht mehr alleine tragen als Frau. Und überlegen, wann ist nochmal der fruchtbare Tag? Wie machen wir das jetzt nochmal? Wann sind die besten Tage, um Sex zu haben? Also du hast ja ein Parallelleben manchmal dabei beim Kinderwunsch. Und das ist natürlich bei der Kinderwunschklinik auch. Aber es kann auch super entlastend sein. Da sind Mediziner mit an Bord. Die gucken genau hin. Die sagen dir, was du wann zu tun hast. Auch die Hormone zu nehmen und auch die Spritzen zu nehmen, ist für viele Frauen beängstigend oder sowas. Aber für manche ist es tatsächlich auch so, oh, ich mach was. Endlich kann ich aktiv werden.
So war das bei mir, ehrlich gesagt, bisher sehr viel. Also ich war sehr aufgeregt, weil ich auch Kinderwunschzentren jetzt gar nicht irgendwie eine Wertung darauf hatte, war es eher so ein, oh, hier eine von den Kardashians, die war doch auch in der Kinderwunschbehandlung. Jetzt sehe ich sowas auch mal von innen. Ich habe es versucht, ein bisschen wie so ein Abenteuer zu sehen. Super. Man muss ja das Beste draus machen, weißt du?
Ist so, ist wirklich so. Ja, wie ein Abenteuer, neugierig, wenn man das kann, neugierig da dran gehen und versuchen, auch ein bisschen Romantik kann man auch immer versuchen reinzubringen, wenn man das möchte, weil es da entsteht ja trotzdem ein Kind. So, das ist Wahnsinn irgendwie.
Genau.
Und ne, sich dessen bewusst zu sein, die Eizelle, die jetzt punktiert wird, das Sperma, was jetzt abgegeben wird, das kann hier gerade der Moment schlechthin sein. So.
Ja, das ist verrückt. Mir haben auch einige geschrieben, so, oh, nach der ersten HCG-Spritze bin ich direkt schwanger geworden. Oder als die meine Eileiter durchgespült haben, bin ich im nächsten Zyklus direkt schwanger geworden. Ob jetzt natürlich oder mit IUI oder so. Also ich glaube, sehr viele Paare haben da sehr viel Glück. Aber ich finde es eben auch gut, dass wir über die andere Seite sprechen, weil was ich viel bei Freundinnen gehört habe, vor allen Dingen, wenn es ums Thema Fehlgeburten und so weiter ging, dass sie gesagt hatten, ich wünschte, ich hätte vorher schon mal davon gehört. Ich wünschte, ich habe immer gedacht, sowas passiert jeder hundertsten Frau dabei, also ich kenne nicht die genauen Zahlen, sind sie
jede dritte
hoch?
Oder jede vierte.
Und wenn du mehrere Kinder hast, also ich habe von vielen Frauen gehört, die mehrere Kinder haben und sagen, natürlich hatte ich dazwischen Fehlgeburten.
Ja.
Genau. Und deswegen ist es ja immer gut, einmal drüber gesprochen, also dass man es einmal gehört hat, dass man sich so nicht darauf einstellt, aber einfach weiß, was für verschiedene Wege es geben kann.
Das finde ich halt wichtig, ne? Ja. Also, dass du informiert reingehst in die Sache. Ich habe letztens auch mit einer gesprochen, die meinte, ich hätte das gerne vorher gewusst, dass mir jemand sagt, ja, du bist jetzt schwanger, aber das kann auch nicht gut gehen, wo ich so dachte, boah, nee, das möchte ich überhaupt gar nicht hören, das wollte ich nicht ein einziges Mal und das war mir so bewusst. Aber was ich schon sinnvoll gefunden hätte, weil ich hatte durchaus auch keine guten Gynäkologinnen. Also ich hatte auch eine ganz tolle, aber ich hatte auch so welche, die waren dann sprachlos. Die konnten damit emotional, menschlich nicht umgehen. Die waren nicht empathisch. Die haben mir einfach quasi wortlos die Überweisungen zur Ausschabung rübergeschoben. Und dann stand ich da oder eine hat mir lachend gesagt, ich kannte eine, die hatte 9 Fehlgeburten, dann hat es doch noch geklappt. Das sollte mir Mut machen, war aber in der Situation irgendwie ein bisschen geschmacklos. So.
Yeah. Super geschmacklos.
Ja.
Hey, ja. Es werden noch 8 weitere, aber kann noch klappen. Wow. Ja,
ja genau. Cool. Vielen Dank. Mein Wunsch ist es ja, in jede gynäkologische Praxis, in jede Kinderwunschklinik so Merkzettel reinzugeben. Einmal, die und die Untersuchung gibt's, die kannst du machen lassen. Nur, dass du selber den Überblick hast. Du musst es nicht machen lassen. Das muss auch nicht die Reihenfolge einhalten. Aber du weißt, was du an Optionen hast, damit du nicht fällst. Weißt du, wenn du denkst, okay, ja, wenn ich das jetzt gemacht habe, und dann, was kommt denn dann noch? Dass du einfach weißt, nee, da habe ich noch ein paar Optionen. Wahlweise, wenn du eine Fehlgeburt hast, hier ist ein Zettel, das sind deine Optionen. Hier ist jemand, an den du dich wenden kannst, mit dem du darüber sprechen kannst. Du hast Anspruch auf eine Hebamme und so weiter. Ich mache das auf Instagram und ich mache das in meinem Podcast, aber ja, ganz Deutschland erreiche ich jetzt, habe ich bisher noch nicht erreicht. Ich arbeite dran. Aber ne, das fände ich einfach so schön, wenn es sowas geben würde, dass da eine Frau ist, die sofort irgendwie aufgefangen wird.
Ja.
In dem Schmerz, ne?
Ja, das ist, und es wird auch halt einfach viel zu wenig drüber gesprochen. Und viele Leute können ja auch wirklich, die nicht betroffen sind, nicht gut mit dem Thema umgehen, ne? Also viele Frauen sind ja extrem alleine damit, so. Also alleine, wenn ich sage, ich bin gerade in der Kinderwunschbehandlung, was für mich erstmal gerade eine neutrale Sache ist, also bei Kinderwunschzentren für mich, da ist bei mir gar keine Wertung drauf und es macht für mich auch gar keinen Sinn, da eine Wertung drauf zu packen, weil jede Frau, die in die Situation kommt, wird dann darunter leiden, dass sie diese Wertung gelernt hat, ne?
Ja.
Merke ich, dass die Leute auf ihre Füße gucken. Oh Gott, das tut mir so leid. So, bisschen damals, wie als ich in Trauer war und die Leute so, du Scheiße, was sag ich denn jetzt? So, ne?
Ja, ja. Und dann hast du als Trauernde das Gefühl, okay, komm, ich halte dich, ich sag dir, was du sagen sollst oder ich verzeih dir, was du Blödes sagst oder was auch immer, ne?
Und wenn du dann keinen Mensch hast, der dich irgendwie versteht und dich dann noch irgendwie mit durchbegleitet und Leute um dich rum, die damit nicht umgehen können, das ist natürlich, oder du im schlimmsten Fall auch vielleicht gar nicht darüber sprichst, weil es dir unangenehm ist. Ist natürlich eine harte Sache.
Ja, oder sogar gibt es leider auch, die sagen, oh Gott, war doch noch gar nicht so weit. Also das ist doch jetzt nicht, das nennst du schon Fehlgeburt? Das war doch jetzt noch ganz am Anfang. Also diese
oder hat nicht sein sollen. Es wird schon alles seinen Grund
haben. Ja, ja. Ja, wir haben auch gehört, vielleicht soll es auch bei euch nicht sein. Okay, sollen wir jetzt noch als Paar anzweifeln? Nicht nur ich mich als Frau, sondern wir auch noch als Paar. Und also da gibt es Sätze, die sind gut gemeint, aber die hauen leider... Die gehen voll nach hinten los.
Und ich sage immer, einfach fragen, wie fühlst du dich damit?
So
einfach Fragen stellen.
Immer. Es ist auch, genau das sage ich auch immer. Stell doch Fragen. Du musst nichts, ich erwarte keine Diagnose von dir. Ich erwarte auch keinen Ratschlag. Gerne einfach zuhören, mit mir aushalten und mal eine Frage stellen.
Ja.
Ich weiß, es ist viel verlangt. Das können die wenigsten, weil sich das so nach wenig anfühlt. Aber ich finde, zuhören und aushalten ist gigantisch.
Ja, weil man sich aber auch überschätzt. Ne? Man denkt so, oh, jetzt muss ich das Richtige sagen, damit die Person sich besser fühlt. Aber wenn du gar nicht in dem Thema drin bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwas sagst, was es besser macht, einfach super gering.
Total. Oder dass du jetzt die zündende Idee hast, auf die Ärzte und die Frau selber noch nicht gekommen sind.
Ja, stimmt.
Ja. Ach, Dako, ey, ich danke dir so für deine Offenheit, dass du das erzählst. Und du hast es gerade selber gesagt, ach, guck mal, aber nicht eine von den Kardashians irgendwie auch in der Kinderwunschklinik. Und du hast so eine krasse Reichweite. Das ist für viele Frauen sicherlich eine ähnliche Nummer. Dass sie sagen, ach, guck mal hier, Dako macht das jetzt auch. Ach komm, dann ist das eigentlich, und ich finde das gar nicht schlimm. Ne? Die bewertet das gar nicht. Ich glaube, das kann so hilfreich sein, da ein Tabu von wegzunehmen oder eine Bewertung, einen Glaubenssatz irgendwie.
Ja, ich gebe mein Bestes. Ich habe gewisse Dinge einfach nie so richtig verstanden. Ich habe zum Beispiel bis heute nicht richtig verstanden, warum, also doch, ich habe es irgendwie verstanden, aber warum sagt man eigentlich erst nach 3 Monaten zum Beispiel auch teilweise der Familie, dass man schwanger ist und so weiter. Und ich habe selbst noch nicht so richtig meine Antworten darauf gefunden, aber es ist gerade ein spannender Weg, das zu teilen. Und ich muss ehrlich sagen, es war auch die richtige Entscheidung, weil allein guck mal, wie schön das Gespräch war, was wir jetzt heute führen. Und ich habe so, also die meisten Sachen, über die ich eben mit dir gesprochen habe, ich hätte gar nicht mit dir darüber sprechen können, wenn nicht Frauen auf Instagram mich angeschrieben hätten, die diese Reise durchhaben und mir Dinge erklärt hätten. Also ja, umso mehr man drüber redet und offen spricht, desto mehr Leute kommen auf einem zu und sagen, oh mein Gott, mir ging es genauso. Dann hast du Weggefährtinnen und die dir einfach Dinge erklären können. Ich hätte mich IUI, IVF oder IFVF, nee,
IVF.
Das, genau, das weiß ich alles nur, weil mich Frauen aufgeklärt haben. Also ich kann ja echt nur dazu aufrufen, darüber zu reden. Und ja, es wird immer dumme Kommentare geben. Auch ich habe jetzt auf dieser Reise Nachrichten bekommen, wo ich gedacht habe, so, also, ne, ich verbrauche keine Schimpfwörter in diesem Podcast. Es ist nicht deiner, Jaco.
Doch, hau raus, immer, Freischnauze.
Also wirklich, wo ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, aber das steht in keinem Verhältnis. Also die Verletzungen, die ich da bekommen habe, die sind so klein im Verhältnis zu dem Mehrwert, den ich bekomme darüber, dass ich darüber spreche. Und das ist jetzt natürlich öffentlich, aber ich glaube auch, dass Frauen im privaten Bereich nur gewinnen können und auch ein Bauchgefühl haben und eine Intuition haben, wie man sich anvertrauen kann und bei wem man es vielleicht lieber lässt, weil diese, keine Ahnung, Onkel Eckhart hat vielleicht noch nie die besten Tipps für Frauen gehabt oder so.
Ja, schönes Beispiel, genau. Darf ich noch kurz was sagen zu den ersten 3 Monaten?
Ja, klar.
Also, das wurde immer gesagt, weil man ja dann, also das ist natürlich auch eine Hürde, ne? Also, wenn wir jetzt uns das angucken, diese ersten 3 Monate sind halt krass, weil da so viel passiert. Also da passiert der erste Herzschlag im Idealfall. Das ist eine Riesennummer. Und dann irgendwann in der 11. Woche wird umgeswitcht auf Plazentaversorgung. Und das ist nochmal auch ein gigantisches, also was da passiert im Körper, ist einfach gigantisch. So, und wenn das beides geklappt hat, wenn das geschafft ist, dann hat man einfach einen Großteil geschafft. Und dann ist natürlich niemals hundertprozentig sicher, aber schon sehr viel sicherer. Übrigens schon ab dem Herzschlag. Es ist schon sehr, sehr viel sicherer. Und, also immer, ich weiß, es gibt Frauen, denen ist Schlimmes passiert, aber das einfach mal so auch als Positives, ne? Dass man so sagt, okay, da kann ich mich da auch ein bisschen versuchen, dran festzuhalten und entlanghangeln. Und das heißt immer, ja, du willst ja dann auch hinterher nicht erzählen, wenn es nicht geklappt hat. Und das ist der einzige Grund, warum man das nicht erzählen soll. Weil ich habe immer gesagt, doch, genau, ich möchte es doch dann unbedingt erzählen, wenn es nicht geklappt hat. Also man darf sich immer überlegen, mit wem möchte ich drüber sprechen, wenn es nicht geklappt hat.
Ja.
Und demjenigen kann ich dann auch erzählen, dass es geklappt hat. Was anstrengend sein kann, ist, wenn man während dieser 3 Monate unglaubliche Ängste hat und man wird ständig angesprochen. Und? Na, wie geht's dir? Und so weiter. Und du denkst, oh Gott, ich will eigentlich gar nicht, ich kann gar nicht, lass mich bitte, ich möchte nicht oder so.
Ja gut, aber das ist ja Teil meiner Therapie gewesen, kann man ja kommunizieren. Hey, tust du mir einen Gefallen? Kannst du mich die nächsten 4 Wochen nicht fragen, wie es mir geht? Ich bin super empfindlich. Ich will mich das selbst nicht mal fragen. Oder sowas.
Exakt.
Ne?
Ja. Exakt. Genau, es ist immer eine Frage der Kommunikation. Und du kannst sagen, wir machen das so, wenn ich drüber reden will, fange ich an. Und wenn nicht, dann frag mich lieber nicht. Das übrigens gilt es auch für den Kinderwunsch. Da kann man auch sagen, ne, je nachdem, wie es euch damit gerade geht, kann es sein, dass ihr gefragt werden wollt. Es kann aber auch sein, dass ihr gar nicht gefragt werden wollt.
Ja.
Genauso wie mit Schwangerschaftsverkündung. Manche wollen das unbedingt von Angesicht zu Angesicht. Manche wollen es unbedingt am Telefon. Manche wollen es lieber in der großen Runde. Manche wollen es lieber per Nachricht, dass sie erstmal Gesicht wahren können, durchatmen können, okay, und sich selber ein bisschen betrauern können und dann nach draußen gehen. Aber das ist sehr individuell und wenn man das für sich weiß, was einem gut tut, dann kann man es, wenn man sich traut, auch kommunizieren.
Ja, ja.
Ach, es war so, so schön mit dir, Jaco. Ich danke dir.
Ja, es hat richtig Spaß gemacht, es war richtig schön. Ich hoffe, ich habe, ich war ja so unsicher, ich hoffe, ich habe alles gut genug erklärt und war sensibel genug, weil ich kenne ja noch nicht alle, wenn man im Prozess so frisch drin ist, kennt man ja noch nicht alle Tretminen in der Gefühlswelt und so. Aber
ich weiß, ja. Aber also mir ist nichts aufgefallen. Ich versuche immer gleichzeitig mit meinen Ohren zuzuhören und mit denen von Mädels, wo ich weiß, die hören meinen Podcast, mit denen ich schon im Austausch war oder wo ich weiß, was auch mal wehtun kann und so.
Ja.
Aber da ist mir jetzt tatsächlich gar nichts aufgefallen, weil du hast gesagt, ich will da kein Trampeltier sein und das fand ich gar nicht.
Ja. Also mir dann möchte ich auch nur noch mal sagen an alle, die gerade zuhören, dass ich bin einfach ganz neu auf dieser Reise und wenn ich eins nicht möchte, dann irgendwen verletzen und ich wünsche allen einfach nur, dass alle Allerbeste und dass genau das eintrifft, was ihr euch wünscht. Und egal wie der Weg endet, dass es ein schönes Leben wird irgendwie. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Perfekt, genau ja. Das, ganz genau das. Dass man nicht immer von einem Happy End spricht, wenn das Kind da ist, sondern vielleicht ist auch ja. der andere Weg
ja.
dann das Happy End irgendwie, ne? Dass man es auch da versucht, keine Wertung drauf zu legen. Das hast du ganz, ganz schön gesagt. Das wünsche ich auch und ich finde das eben so wichtig, Kinderwunschwege zu zeigen, die ganz am Ende sind, die mittendrin sind, die vielleicht eher noch am Anfang sind, auch wenn du vielleicht zeitlich gar nicht am Anfang bist, aber du sagst ja immer, es geht so schnell und so emotional noch ein bisschen mehr am Anfang.
Ja, weil ich mich noch so ein bisschen wie ein Kind, ich fühle mich noch so ein bisschen wie ein Kind, das gerade angefangen hat. Deswegen sage ich das, glaube ich, immer wieder, ja.
Ja, ja, genau. Und das finde ich einfach wichtig, weil das ist ja, also hier hören ja auch Mädels zu, die fangen vielleicht gerade erst an.
Ja.
So, ne? Ja. Also, ich schließe mich da an. Ich wünsche euch natürlich auch von Herzen nur das Allerbeste, dass sich der Weg für euch genauso entwickelt, wie er soll. Wie sich es für euch richtig anfühlt und womit ihr glücklich werdet. Ich freue mich, wenn ihr die Folge teilt oder meinen Podcast, wenn ihr anderen Mädels davon erzählt. Kommentare bei Spotify. Das finde ich immer, diese Eigenwerbung finde ich immer so anstrengend.
Nee, ich finde es super. Mach weiter.
Machst du das auch immer bei deinem Podcast? Ich glaube nicht.
Mittlerweile,
ne?
Ja. Ja.
Ja.
Ich vergesse es häufig. Es war mir auch immer irgendwie so unangenehm und irgendwann habe ich irgendwie bei einer anderen Podcasterin gesehen, die hat immer gesagt, mein Podcast ist so geil, ich kann Menschen so doll helfen, ich bin so eine coole Person, das muss gesehen werden, teilt meinen Podcast. Und ich dachte so, das finde ich irgendwie cool. Also, ja. Weißt du, wie sie für sich einsteht, deswegen denke ich immer, los, mach Werbung, Girl.
Ja, ja, weil das denke ich auch. Ehrlich gesagt, das müssen doch alle hören. Was hätte ich das gerne gehabt irgendwie? Also haut's raus in die Welt, teilt es, kommentiert es, gebt mir Sterne, abonniert, damit es immer mehr Mädels hören, weil ich glaube, da können wir alle nur profitieren davon.
100%ig.
Danke, Jaco.
Ja,
alles, alles
ich danke
Liebe
dir.
Für dich, für
Wünsch
euch.
Wünsche ich dir auch. Danke für deine Einladung. Es war wunderschön.
Danke. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.